Finance on Air, der WTS Advisory Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability on Air. Mein Name ist Mariam Efendieva und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Stuttgart. In unserer Podcast-Reihe möchten wir über spannende Entwicklungen rund um das Thema ESG-Reporting sprechen. Nach unserer letzten Folge zu den Sustainable Development Goals der UN möchten wir uns heute dem nächsten Punkt auf unserer Agenda widmen, nämlich dem Pariser Klimaabkommen aus dem Jahre 2015. Heute begrüße ich dafür ganz herzlich den Gregor. Hallo Gregor, stell dich doch bitte gerne einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Gregor Krottl, ich bin Senior Consultant bei der WTS Advisory am Standort Stuttgart und beschäftige mich seit geraumer Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Ja, vielen Dank. Schauen wir doch mal ganz kurz in den Bericht der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen über das Pariser Klimaabkommen, wo der Stellenwert der damaligen Klimakonferenz als auch die dringende Notwendigkeit eines globalen Übereinkommens deutlich hervorgehoben wird. In dem Bericht heißt es zum Beispiel, dass immer mehr Menschen in allen Teilen der Welt erkannt haben, dass der globale Klimawandel bereits auf beängstigende Weise begonnen hat und dass alle Länder davon betroffen sind. Die meisten Regierungen und auch zahlreiche Unternehmen haben deshalb realisiert, dass eine entschlossene Klimapolitik einfach unverzichtbar ist. Lieber Gregor, vielleicht kannst du ja unseren Zuhörern noch einmal kurz die wichtigsten vorangegangenen Entwicklungen zum Pariser Klimaabkommen erläutern.
Ja, gerne. Da wäre zunächst mal das Kyoto-Protokoll zu erwähnen als einer der wichtigsten Meilensteine oder Vorreiter zum Paris-Abkommen. Die Anfänge des Kyoto-Protokolls sind schon im Jahr 1992 zu suchen. Da gab es die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von Rio de Janeiro. Und dort hat eigentlich zum ersten Mal die Weltgemeinschaft die historische Verantwortung der Industrienationen anerkannt. Und in dem Kyoto-Protokoll haben sich eben die Industrienationen verpflichtet, die Treibhausgasemissionen um 5,2% bis 2012 gegenüber 1990 zu senken. Jetzt ist es leider so gewesen, beim Kyoto-Protokoll sind wesentliche CO2-Verursacher wie zum Beispiel die USA frühzeitig ausgestiegen. Nichtsdestotrotz haben die verbleibenden Industrieländer die Reduktionsziele aus Kyoto sogar übertroffen. Die haben nicht nur die 5,2 erreicht, sondern über 20% CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 erreicht. Problem ist trotzdem, dass in der gleichen Zeit die CO2-Emissionen weltweit auf absoluter Ebene trotzdem gestiegen sind. Denn in dem Abkommen waren eben die Hälfte der Treibhausemittenten gar nicht dabei, also insbesondere die Entwicklungs- und Schwellenländer. Und im Nachgang zu Kyoto gab es eigentlich keine richtigen Folgeabkommen mehr. Man hatte starke Auffassungsunterschiede zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern und so kam es dann eigentlich zu keinen Folgeabkommen erstmal.
Ganz kurz nochmal zu dem Punkt Auffassungsunterschiede, weil du es gerade erwähnt hattest. Worin haben denn diese Auffassungsunterschiede bestanden?
Ja, das ist im Grunde genommen dieser alte Konflikt. Die Industrieländer auf der einen Seite fordern einen substanziellen Beitrag der Entwicklungs- und Schwellenländer zum Klimaschutz und die Entwicklungs- und Schwellenländer wiederum, die verweisen eben auf die historische Verantwortung der Industrieländer, dass die ihr CO2-Budget ja schon viel weiter ausgereizt haben. Und sie fordern eben auch finanzielle Unterstützung der Industrieländer. Im Paris-Abkommen wurden zum Beispiel 100 Milliarden Euro pro Jahr für Maßnahmen für Emissionsminderung den Entwicklungsländern zugesichert.
Ah, okay, verstehe. Das hört sich wirklich nach einem tiefgehenden Konflikt an. Inwiefern haben denn die Klimakonferenzen jetzt zum Beispiel der darauffolgenden Jahre zur Annäherung der Industrie- und Entwicklungsländer beigetragen?
Ja, wie schon gesagt, es gab im Prinzip keine vernünftigen Folgeabkommen. Es gab weitere Klimakonferenzen in Cancun, Durban, Doha und so weiter. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass man sich in den Klimakonferenzen in Detailfragen verloren hat und dadurch kam natürlich die Kritik auf, dass es alles viel zu langsam geht.
Und wahrscheinlich auch, dass deshalb die Hoffnung ein bisschen sank, das Klimaabkommen zu verabschieden, richtig?
Genau, also man hatte im Prinzip dann auch keine wirkliche Hoffnung im Vorfeld zu Paris, dass man sich in Paris auf ein Abkommen einigen wird.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Worin bestanden denn dann deiner Meinung nach die wesentlichen Herausforderungen, um vielleicht doch noch zur Verabschiedung eines Klimaabkommens zu gelangen?
Ja, wie das eben auch so ist auf so internationalen Konferenzen oder Verhandlungen, Am Ende haben 190 Staaten das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Also man musste sich mit 190 Ländern oder Staaten auseinandersetzen und einigen. Ich habe eben schon diese 100 Milliarden Hilfe pro Jahr angesprochen. Es gab auch starke Zweifel daran der Entwicklungs- und Schwellenländer, dass diese Zusagen eingehalten werden. Außerdem gab es natürlich auch Lobbyarbeit der fossilen Industrie, die eben ja so ein Abkommen auch verhindern wollten. Letztendlich kam es dann doch dazu, wie wir wissen. Es hat sich so eine ja, High Ambition Coalition, wie es häufig genannt wird, gebildet aus eben Entwicklungsländern, die ja weniger zum Klimawandel beitragen und vor allem den EU-Staaten. Und diese Dynamik hat im Prinzip dafür gesorgt, dass man sich auf das 1,5 bzw. 2 Grad Ziel geeinigt hat.
Weil du ja gerade schon das berühmte 1,5 Grad Ziel angesprochen hast, das bestimmt vielen Zuhörern auch schon geläufig ist. Wie sahen denn konkret die Zielsetzungen des Abkommens aus?
Ja, also das Hauptziel ist eben den Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad, aber mindestens 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken. Außerdem wurden auch Anpassungsmaßnahmen verabschiedet oder vereinbart, die eben dazu beitragen sollen, sich an den Klimawandel anzupassen, beispielsweise Schutzvorkehrungen für Hochwasser oder Überschwemmungen oder dergleichen. Außerdem wurde konkret eine Treibhausgasneutralität für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts vereinbart. Und das soll eben erreicht werden durch die Modernisierung verschiedener Branchen und Sektoren. Außerdem ist auch schon angelegt im Pariser Klimaabkommen, dass die Finanzströme hin zu nachhaltigen Wirtschaftsweise umgelenkt werden sollten. Aber an der Stelle sei erwähnt, dass wir zu den Punkten in den nächsten Folgen nochmal näher drauf eingehen werden im Rahmen des EU-Action-Plans und auch den EU-Taxonomie-Folgen.
Wow, das sind wirklich sehr erwartungsvolle und ambitionierte Zielsetzungen, wenn wir uns die bisherigen Bemühungen der Länder anschauen. Was sind denn genau nun die Voraussetzungen und ab wann gelten diese Zielsetzungen denn?
Ja, Voraussetzung war für das Inkrafttreten von Paris, dass mindestens 55 Staaten, die mindestens 55% der globalen Treibhausgasemissionen verursachen, das Abkommen ratifizieren, also unterzeichnen. Und das Pariser Klimaabkommen wurden im ersten Schritt von 174 Ländern unterzeichnet und bis heute von über 190 Staaten dann ratifiziert. Damit gilt das Paris-Abkommen als das von den meisten Staaten unterzeichnete und auch das am schnellsten in Kraft getretene internationale Abkommen.
Ah, diese Entwicklung stimmt ja ein zunächst ganz positiv. Man hat auch den Eindruck, als hätten die meisten Länder die Herausforderung des, ich sag jetzt mal anthropogenen, also menschenverursachten Klimawandels erkannt und wollen diesen nun gemeinsam entgegentreten.
Ja, durchaus. Jedes Land hat aber eben unterschiedliche Verantwortung und trägt dem auch in unterschiedlichem Maße bei. Ich hatte es jetzt schon mehrfach erwähnt, dieser Konflikt zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern, der wurde eben in Paris adressiert und die Entwicklungsländer tragen eben erstmal nicht in demselben Maße zu den Klimaschutzmaßnahmen bei. Und die Industrieländer erkennen sozusagen ihre Pflicht an, zu helfen und auch bei den Anpassungslösungen zu helfen, also auch in finanzieller und technologischer Hinsicht.
Das sind wirklich beachtlich viele Punkte, auf die sich die fast 200 Staaten in Paris geeinigt haben. Bevor ich aber jetzt nun zu der Frage komme, welche Kritik es eigentlich an dem Pariser Abkommen gibt, möchte ich noch von dir wissen, wie denn genau die konkreten Maßnahmen und der Fortschritt in Bezug auf die Emissionsverminderung zum Beispiel der einzelnen Länder überprüft werden konnte.
Ja, um die Ziele und Maßnahmen des Übereinkommens von Paris zu überprüfen, wurde in einer Folgekonferenz in Katowice 2018 ein ja, sogenanntes Regelbuch verabschiedet, in dem verbindliche Vorgaben gemacht werden. Beispielsweise ist dort festgehalten, welche Klimaschutzbeiträge die einzelnen Länder eben machen müssen, die sogenannten National Determined Contributions, die NDCs. Dort sind eben gesamtwirtschaftliche Emissionsreduktionsziele konkret vereinbart. Außerdem soll das Ganze dann erstmalig 2023 überprüft werden und danach alle 5 Jahre.
Ah, okay, verstehe. Aber wenn wir uns jetzt das Ganze mal aus einer Unternehmenssicht anschauen, hat das Pariser Klimaabkommen denn auch Auswirkungen auf die ökologischen Bemühungen von Unternehmen und müssen diese auch Bericht dazu erstatten?
Ja, in der Tat ist natürlich der Unternehmenssektor ein ganz wichtiger Sektor, denn die sind ja auch für sehr viel der CO2-Emissionen verantwortlich. Inhaltlich finden die Ziele natürlich von Paris Verankerungen in den Nachhaltigkeitsstandards und in den Reportingpflichten. Dazu will ich aber auf die nächsten Folgen an der Stelle verweisen, zur CSRD, EU-Taxonomie und so weiter.
Ja, genau. In den nächsten Folgen werden wir dann von unseren Experten mehr dazu erfahren, über die verschiedenen Leitlinien und Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber jetzt, um noch mal kurz zum Pariser Klimaabkommen zurückzukommen, welche Kritikpunkte gibt es denn jetzt nun in diesem Zusammenhang?
Ja, zunächst mal diese nationalen Reduktionsziele, die NDCs, die haben eben freiwilligen Charakter. Es stellt freiwillige Selbstverpflichtungen der Länder dar. Es ist kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Außerdem werden die Reduktionsziele oder diese Selbstverpflichtungen erst ab 2023 überprüft. Das war auch ein Kritikpunkt. Und es sind auch keine Sanktionsmechanismen vorgesehen.
Ah, okay, verstehe. Das sind ja wirklich aber trotzdem schon noch einige Kritikpunkte, die du nennst. Nun sind ja aber seit Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens schon echt einige Jahre verstrichen. Konnten die Staaten denn überhaupt den ambitionierten Zielsetzungen gerecht werden?
Ja, also laut dem Climate Change Performance Index ist es aktuell so, dass keiner der wesentlichen CO2-Emittenten aktuell genug tut, um die Klimaziele aus Paris einzuhalten. Außerdem geht aus dem Emission Gap Report der UN hervor, dass aktuell ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf über 3 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu erwarten ist, bei dem aktuellen Stand der Bemühungen. Also es reicht aktuell nicht aus.
Verstehe. Aber ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und vielen Dank, Gregor, für deine Einschätzung und für die spannenden und interessanten Einblicke zum Pariser Klimaabkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
In der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem nächsten Meilenstein in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, nämlich dem EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, beschäftigen. Das war Sustainability on Air für diese Woche. Bei Fragen und Anregungen zum Podcast können Sie uns gerne eine Mail an podcast-advisory@wts.de schreiben. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.